Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord am Mittwoch. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und ich hoffe, dass ihr einen schönen Tag hattet oder dass noch ein schöner Tag vor euch liegt. Goodbye Deutschland. An diese Serie habe ich jede Menge Kindheitserinnerungen. Ich weiß noch, dass meine Eltern das früher immer geguckt haben, zu einer Zeit, zu der ich eigentlich schlafen sollte. Und wir hatten im Wohnzimmer einen Vorhang und ich habe mich als Kind dann immer rausgeschlichen und habe mich hinter diesen Vorhang gesetzt. Und von da habe ich dann heimlich mitgeguckt. Gefährlich wurde es immer nur für mich, wenn meine Eltern dann irgendwann Hunger bekommen haben, ne, wenn die da so Chips oder Eis beim Fernsehgucken haben wollten und dann einer aufgestanden ist. Da musste ich ganz schnell hinter dem Vorhang herrennen und in mein Bett springen und ein paar Mal wurde ich erwischt. Etwas, das ich damals aber nicht geahnt habe, ist, dass bei Goodbye Deutschland ein Mörder dabei war. Was da passiert ist, darüber reden wir heute. Ansonsten lasst mir gern ein Abo da und wir starten jetzt rein. Julia ist eine hübsche Frau in ihren 20ern. Sie hat braune Haare und helle Augen. Sie wächst in Rostock auf und wird von ihrem Vater großgezogen. In der Schulzeit fühlt sie sich ein bisschen wie eine Außenseiterin. Sie findet nur schwer Anschluss. Ihre Träume sind einfach ganz andere als die ihrer Klassenkameraden. Während nämlich andere davon träumen, Fußballer oder Popstar zu werden, möchte Julia eine Husky-Farm in Schweden eröffnen. So verliebt ist sie in diese flauschigen Hunde. Als junge Erwachsene verwirklicht sie sich dann sofort einen Teil ihres Traumes. Sie schafft sich selber eine Husky-Hündin an. Diese Hündin ist ihr Ein und Alles und trägt den Namen Sura. Julia besucht irgendwann dann einen Husky-Treff mit Sura, um auf Gleichgesinnte zu treffen. Und genau das passiert. Sie trifft 2017 auf Sven. Sven sieht gut aus. Auch er hat dunkle Haare und helle Augen, genau wie Julia. Die zwei reden schon am Anfang des Treffens ein wenig. Julia ist von seinen Huskies begeistert und verwickelt ihn in ein Gespräch. Im Laufe des Nachmittags reden sie dann erstmal nicht mehr so viel miteinander, bis es dann zu einem blöden Vorfall kommt. Julia fällt unglücklich und verletzt sich das Bein. Sofort ist Sven zur Stelle. Er hilft ihr und fängt an, sie zu versorgen. Er fährt sie sogar ins Krankenhaus und kümmert sich auch noch danach um Julia. Und nicht nur das, er versorgt sogar ihre geliebte Hündin Sura. Julia ist total gerührt und dankbar. Ohne seine Hilfe wäre ihr das Gesundwerden wesentlich schwerer gefallen. Schon bald ist Sven immer häufiger bei Julia. Während er sie umsorgt, fallen ihnen weitere Gemeinsamkeiten auf. Julia weiß, dass sie sich schnell in eine Schockverliebtheit stürzt. Und dieser Sven, der passt auch irgendwie so gar nicht in ihr normales Dating-Raster. Er ist 40 und eigentlich zu alt für ihren Geschmack. Aber die Gemeinsamkeiten sprechen für sich und überzeugen Julia nach und nach. Sven ist hilfsbereit, zuvorkommend, sympathisch. Außerdem liebt er Hunde genauso doll wie sie. Und da sind noch jede Menge andere Kleinigkeiten. Er kauft zum Beispiel dieselben Produkte wie sie. Er sagt, was ein Zufall, dass uns dieselben Sachen gefallen. Außerdem kümmert er sich vorbildlich um Julias Hündin, während die sich immer noch vom Sturz erholt. Aber was Julia am meisten überzeugt, ist, dass die beiden denselben Traum haben. Dieselbe Vorstellung von der perfekten Zukunft. Julia träumt ja schon seit ihrer Kindheit davon, irgendwann mal nach Schweden zu ziehen und dort umringt von Hunden zu leben. Und Sven teilt diesen Traum. Julia ist hin und weg. Sie ist begeistert von diesem Mann und er anscheinend auch von ihr. Er erzählt ihr, dass er bislang noch keine richtige Beziehung hatte, aber dass es sich mit ihr einfach anders und richtig anfühlt. Als wären sie Seelenverwandte. Als wäre das alles hier Schicksal. So fühlt es sich an. Schon bald verbringen sie jede freie Minute miteinander. Sven zieht praktisch bei ihr ein. Sie machen alles gemeinsam, hängen 24/7 aufeinander. Nur einen Monat nach ihrer ersten Begegnung macht Sven, der auf Wolke 7 schwebt, Julia einen Antrag. Und die sagt ohne zu zögern ja. Es könnte gar nicht besser laufen. Sie verstehen sich unglaublich gut, er liebt sie über alles. Und auch finanziell müsse sie sich keine Sorgen machen. Sven ist Lektor und kann von jedem Ort aus arbeiten. Er versichert ihr, obwohl er sein Arbeitspensum schon sehr zurückgeschraubt hat, ist er durch seine früheren Geschäfte Millionär und könne sich immer um Julia kümmern. Schließlich habe er zudem noch mehrere Immobilien, die ihm ein passives Einkommen einbringen. Es muss sich also um nichts Sorgen gemacht werden. Das ist ja etwas, das bei uns True-Crimern immer schon auf Skepsis stößt. Wirklich? Ich muss mir keine Sorgen machen? Hier ist doch was im Busch. Im Dezember 2017 beginnt Julia bereits voller Vorfreude nach einem Hochzeitskleid zu suchen. Und ich sag's mal so, schon nach 9 Monaten wird das alles mit der Hochzeit konkreter. Oftmals hat die Liebe ja keine Regeln, solange sich alles für die Beteiligten gut anfühlt und alle zufrieden sind. Was denkt ihr? Wie lange sollte man sich vor einer Hochzeit gedatet haben? Mein Gedanke ist ja da häufig, kennt ihr euch wirklich? Es gibt ja Situationen, die kann man nicht proben. Es gibt Situationen, die kann man nicht voraussehen. Und da braucht man jemanden, von dem man weiß, der ist da. Gemeinsam schaffen wir das. Und weiß man so etwas schon nach ein paar Monaten? Schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Julia erinnert sich an die Zeit. Bei der Terminvereinbarung wurde ich dann angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, bei Zwischen Tüll und Tränen mitzumachen. Und sie hat Lust. Viele von euch werden dieses Format auch kennen. Da werden angehende Bräute beim Hochzeitskleidkauf begleitet. Und es gibt Emotionen, viel Tüll, viele Tränen. Und ich liebe die Serie. Und Julia lässt sich jetzt von den Kameras beim Hochzeitskleidkauf begleiten. Dabei erzählt sie von ihren Plänen, auszuwandern. Und so kommt es, dass sie von einem weiteren Format kontaktiert wird. Von Goodbye Deutschland. Auch Sven sei bereits von den Produzenten kontaktiert worden. Ich lehnte anfangs ab. Sven überredete mich, dann doch mitzumachen, sagt Julia. Goodbye Deutschland, für alle, die es nicht kennen, das ist eine Serie, in der Leute, die aus Deutschland auswandern, begleitet werden. Die beginnen dann anderswo ein neues Leben. Am meisten gefühlt auf Mallorca. Ist ja praktisch Deutschland, ne? 2006 wurden damals die ersten Folgen ausgestrahlt. Ob Malle, Südafrika, Italien oder die USA, die TV-Auswanderer werden auf ihrer Reise ins Glück von vielen Kameras begleitet. Daniela Katzenberger ist dadurch zum Beispiel berühmt geworden. Julia und Sven entscheiden sich also dafür, an den Dreharbeiten teilzunehmen. Der Traum von Schweden, inmitten von Seen, Wäldern und Huskies, ist nun zum Greifen nah und die Pläne werden konkreter. Im April 2018 werden Koffer und Kisten gepackt und Julia und Sven ziehen aus Deutschland weg. Hallo, ich bin Julia. Das ist Sven. Ich bin aktuell 25 Jahre, Sven ist 40, spricht Julia während der Autofahrt in ihre Handykamera. Wir sind unterwegs zu unserem Häuschen, das wir in Schwedisch Lappland gekauft haben und wollen euch einfach mal zeigen, wo wir ab jetzt leben werden. Das Kamerateam von Goodbye Deutschland begleitet sie, wie sie sich ein Haus in Schwedens Norden in Lappland kaufen und ihren Umzug dann durchziehen. Angekommen an einem verlassenen Holzanwesen, sieht man Sven bald mit einem Spaten Schnee aus dem Hauseingang schaufeln. Warum Schweden? Weil in Deutschland wohnen viel zu viele Menschen auf viel zu kleiner Fläche, die mir, auf Deutsch gesagt, gehörig auf den Sack gehen. So Sven. Sie sind in einer Traumlocation angekommen, findet Julia. Umgeben nur von der Natur. Der nächste Nachbar ist kilometerweit entfernt. Wenn ihr mich fragt, ist das mein persönlicher Albtraum. Ich brauche immer Leute um mich herum. Es muss immer irgendwas zu tun und zu sehen geben. Ich fühle mich am sichersten, wenn richtig Gewusel um mich herum passiert. Aber jeder Jack ist anders. Seid ihr Team Dorf oder Wald oder Feld? Oder sagt ihr, ich brauche auch das Ballungszentrum. Das Land um Julia und Sven herum ist frei und unberührt. Es gibt genug Platz, um sich von den 4 Huskies auf 12 zu vergrößern. Julia lebt ihren Kindheitstraum komplett aus. Alles scheint zu gut, um wahr zu sein. So wie schon die ganze Zeit über. Nur ab und zu ziehen kleine Wölkchen auf. Kleine Dinge, kleine unschöne Seiten an Sven fallen Julia auf. Dinge, die sie vorher noch nicht bemerkt hat. Er ist des Öfteren sehr schnell reizbar. Er ist genervt. In solchen Momenten fällt er sie dann an. Vor allem dann, wenn das Kamerateam nicht da ist. Dann beschimpft er sie manchmal so heftig, dass sie weinen muss. Hin und wieder bemerkt sie Ungereimtheiten auf ihrem Konto. Sie ist irritiert. Sven bestellt sich was über ihr Konto. Manchmal hebt er größere Summen ab. Für diese Transaktion hat er aber jedes Mal eine Erklärung. Julia zweifelt dann oft an sich selbst. Sie vertraut ihm ja und beginnt stattdessen dann an sich selbst zu zweifeln, an ihrer Einstellung zu Finanzen, und sie rudert wieder zurück. Die insgesamte Stimmung verschlechtert sich immer weiter. Im September 2017 fährt Julia mit Sven zusammen zu ihm in die Heimat, um dort seine Eltern zu besuchen. Die beiden sind bereits ziemlich alt und haben mit verschiedenen Problemen zu kämpfen. Svens Vater leidet an Demenz und wurde kürzlich in einem Altersheim untergebracht. Seine Mutter wurde der Einfachheit halber auch in einem Altersheim untergebracht, so erzählt es Sven. Er müsse sich deswegen noch um ein paar Sachen im Haus kümmern, erklärt er Julia. Und genau das tut er. Als sie in die Einfahrt des Hauses einfahren, sagt er ihr, sie solle im Auto sitzen bleiben und dort auf ihn warten. Er brauche nur ein paar Minuten. Sven verschwindet also im Haus und Julia bleibt brav sitzen. Sie beschäftigt sich. Sie beantwortet E-Mails, sie telefoniert, sie versucht, die Zeit totzuschlagen. Aber irgendwann schaut sie auf die Uhr und wundert sich. Wo bleibt er nur? Er ist viel länger weg, als sie es gedacht hätte. Entgegen der Anweisungen klettert sie nun aus dem Auto und folgt Sven ins Haus. Als sie durch die Haustür tritt, schlägt ihr ein beißender Geruch entgegen. Sie rümpft die Nase, denkt sich aber erstmal nichts dabei. Sie schaut sich im Haus um und sucht nach ihrem Verlobten. Sven ist aber nicht aufzufinden. Vielleicht braucht er ja Hilfe, mutmaßt Julia und läuft die Treppe hoch. Und da ist er. Doch als sie auf ihn trifft, schreckt er auf, als hätte er gerade etwas Verbotenes getan. Als hätte sie ihn bei irgendetwas ertappt. Er fährt sie an. Was würde ihr denn einfallen, ihm hinterherzulaufen? Er habe ihr doch klar vermittelt, dass sie im Auto bleiben solle. Julia ist völlig verdutzt. Sie entschuldigt sich und dreht um. Auf dem Weg die Treppe hinunter fallen ihr dann Blutspritzer an den Treppenstufen und an der Wand auf. Ihr Blick wandert weiter ins Wohnzimmer und dann zuckt sie zusammen. Das ganze Sofa und alles drumherum ist durchtränkt mit Blut. So eine angsteinflößende Szene hat sie noch nie gesehen. Sie will kurz Luft schnappen und steuert die Hintertür an, die zum Garten hinausführt. Ihr Weg wird jedoch von zwei Dingen versperrt. Zum einen von der großen Anzahl von Pflanzen, die Svens Mutter gehören. Zum anderen und viel wichtiger von einem eingerollten Teppich, der den Ausgang zum Garten blockiert. Bevor Julia sich irgendwelche Gedanken darüber machen kann, hört sie Schritte. Sven kommt die Treppe runter. Er keift sie an, was ihr einfallen würde, immer noch im Haus zu sein. Er habe ihr doch schon längst gesagt, dass sie rausgehen und im Auto warten solle. Völlig überfordert zeigt Julia auf das ganze Blut. Sven winkt aber nur ab. Das sei doch das Blut vom Sturz seines Vaters, der daraufhin ins Altersheim gebracht wurde. Er hätte bloß noch keine Zeit gehabt, das alles hier zu reinigen. Julia nickt nur. Sie versucht so schnell wie möglich aus diesem Haus rauszukommen und setzt sich ins Auto. An der Stelle habe ich mich zum ersten Mal gefragt, ob ich anders gehandelt hätte. Nach so einer Entdeckung hätte ich meinem Partner vertraut? Hätte ich ihm geglaubt, dass es einfach von einem Sturz gekommen ist? All das Blut? Aber wahrscheinlich ja. Man möchte doch den Personen, die man liebt, man möchte denen vertrauen. Und wenn die Erklärung plausibel klang, warum nicht? Auf jeden Fall wartet Julia jetzt auf Sven. Sie hofft darauf, dass die harmlose Erklärung stimmt. Als er ins Auto steigt, wird das Thema totgeschwiegen. Irgendwann vergisst Julia all das, was passiert ist, wieder. Wahrscheinlich aus Selbstschutz. Julia ist aber nicht die Einzige, die dieses ungute Gefühl spürt. Das Gefühl, Sven eigentlich gar nicht so richtig zu kennen. Dieselben Gefühle hegt auch ihr Vater Holger. Ihm geht die Beziehung seiner Tochter viel zu schnell. Die Hochzeit nach ein paar Monaten, dass die beiden dann direkt auswandern. Er findet, sie hätten sich mehr Zeit lassen sollen. Nicht nur mit dem Umzug, sondern auch mit der Verlobung. Außerdem findet er es merkwürdig, dass ein 40-jähriger Mann sich so schnell, so intensiv in die Dinge stürzt. Er kennt diesen Sven nicht. Er versteht ihn nicht und vertraut ihm nicht. Der fing jetzt an, ihren Traum zu verwirklichen, erinnert sich Julias Vater. Man wollte sich schönreden, aber ich hatte ein Scheißgefühl. Ich wusste, dass das nicht funktioniert. Irgendwann beginnt er zu recherchieren. Er will den Zukünftigen seiner Tochter kennenlernen. Er will ihn verstehen und möglicherweise durchschauen. Und tatsächlich, er stellt Erschreckendes fest. Nach ein paar Suchen fällt ihm auf, dass es im Internet Informationen zu Sven gibt. Und Das passt so gar nicht zu dem, was er ihnen selbst erzählt hat. Sven saß schon zweimal im Gefängnis. Einmal in Südafrika und einmal in Deutschland. Der Grund? Betrug. Darauf angesprochen, weist Sven die Vorwürfe zunächst sehr weit von sich. Gefangen in ihrer toxischen Beziehung und unter Svens ständigem Einfluss verteidigt auch Julia ihn vor ihrer Familie. Sie glaubt seinen Worten. Sie vertraut ihm, Holger aber nicht. Und so führt er seine Suche fort. Und siehe da, weitere Details fallen auf. Details, die ihn erschüttern. Der Auswanderer soll zeitweise gleich zwei Frauen gleichzeitig gehabt haben. Außerdem soll er Vater von mindestens zwei Kindern sein. Und nicht nur das. Sven ist 47 Jahre alt. Nicht, wie zuvor behauptet, 40. Beunruhigt ruft Holger seine Tochter an, um sie zu warnen. Die winkt die Sorge ihres Vaters aber ab. Sie würde sich freuen, wenn Holger sich nicht mehr so viel einmischen würde, sagt sie ihm. Und dann legt sie auf. Und das ist einfach so eine schwierige Situation. Manche von euch kennen dieses Gefühl vielleicht. Holger kann ja nicht tatenlos daneben sitzen, während sich seine Tochter mit einem Kriminellen, einem Lügner, weiter ein Leben aufbaut. Auf der anderen Seite ist das auch ein sehr emotionales Thema, ein sensibles Thema. Julia ist verliebt und da dann die richtigen Worte zu finden, ohne sie zu verlieren, das ist wahnsinnig schwer. Und vielleicht hat Sven sich ja gebessert. Vielleicht hat Julia ja recht und dieser Mann hat eine zweite Chance verdient. Holger will nachvollziehen können, was seine Tochter an ihm findet. Aber das ungute Gefühl bleibt einfach. So sehr Julia auch daran festhält, dass Sven sich verändert hat, fallen Holger seltsame Ereignisse auf. Zum Beispiel die Situation mit der Küche. Sven und Julia haben sich für Schweden eine neue Küche bestellt. Dabei besteht Sven darauf, die Finanzierung zu übernehmen. Schließlich ist er ja Millionär. Sie suchen sich also eine wunderschöne, nagelneue High-End-Küche aus. Weil die beiden schon mit dem Goodbye Deutschland Kamerateam in den Norden gefahren sind, ist geplant, dass Holger diese Küche hinterherbringt. Doch Sven ruft Holger plötzlich an und erzählt ihm, dass er sich nicht mehr um die Küche kümmern muss. Es gibt anscheinend Verzögerung und deswegen würde das Möbelhaus die Küche direkt nach Schweden fahren. Holger ist verdutzt. Welches Möbelhaus fährt eine Küche von Deutschland nach Schweden? Wer nimmt so eine lange Lieferung auf sich? Und die Tage vergehen und keine Küche kommt. Julia wundert sich darüber und erzählt ihrem Vater davon. Mit viel Mühe und großen Überredenskünsten schafft es Holger, sich im Möbelhaus durchzuklingeln und Informationen zu dem Verbleib der Küche herauszubekommen. Und Leute, es stellt sich heraus, dass es gar keine Küche gibt. Das Möbelhaus hat den Auftrag, aufgrund fehlender Zahlungen und der Unerreichbarkeit des Käufers schon längst storniert. Ich kenne die Überforderung bei Umzügen ja selbst. Ich habe zum Beispiel, kleine Anekdote, einen Wohnzimmertisch bestellt und dann ewig auf diesen Tisch gewartet. Bin schon so ein bisschen zickig geworden. Ich habe mir schon gedacht, was dauert das so lang? Bis ich dann festgestellt habe, dass ich diesen Tisch überhaupt nie bestellt habe. Ich habe den irgendwann in meinen Warenkorb gepackt. Völlig überfordert und übermüdet bin ich dann davon ausgegangen, die Bestellung getätigt zu haben, ohne dass es jemals wirklich passiert ist. Und da saß ich und habe auf den Tisch gewartet, den ich nie bestellt habe. Ich habe Verständnis dafür, dass bei so einem Umzug Dinge untergehen und dass man verpeilt ist und überfordert. Aber im Fall von Sven ist es anders. Es ist eine weitere Lüge und Holger plagen immer größere Zweifel. So geht das nicht weiter. Er entscheidet sich dazu, die Eltern von Sven aufzusuchen. Holger fährt also in den Harz, in die Straße, in der Sven aufgewachsen ist und muss nach langer Fahrt feststellen, dass das Kindheitshaus von Sven leer steht. Er kann doch jetzt nicht einfach umkehren und nach Hause fahren. Also steigt Holger aus und klopft bei Nachbarn, um einen letzten Versuch zu starten, etwas über Sven und seine Familie herauszufinden. Dabei gibt er sich zunächst als alter Schulfreund aus. Die ersten Häuser stehen leer oder die Bewohner können ihm nicht weiterhelfen. Doch als er gerade aufgeben will, stößt er auf eine Familie, die doch weiterhelfen kann. Er wird zum Tee eingeladen und sie kommen ins Gespräch. Holger findet heraus, dass Svens Vater im Altersheim ist. Seine Mutter allerdings, die sei wie vom Erdboden verschluckt. Angeblich, so heißt es, sei sie mit ihrem Sohn nach Schweden gezogen. Das habe Sven zumindest so erzählt. So richtig vorstellen konnten sich die Nachbarn das aber nicht. Heidemarie, so heißt Svens Mutter, ist viel zu gern zu Hause und kümmert sich den ganzen Tag liebevoll um ihre Pflanzen. Außerdem würde sie ihren Ehemann niemals allein im Altersheim zurücklassen. Holger möchte wissen, ob es Probleme in der kleinen Familie gegeben hat. Und tatsächlich, es gab wohl immer wieder Streitigkeiten um Geld. Es soll teilweise so heftig geknallt haben, dass man Sven und seine Mutter sogar auf der Straße streiten und schreien hören konnte. Bei Holger schrillen alle Alarmglocken. Stellt euch mal vor, was bei ihm gerade durch den Kopf gehen muss. Er weiß ja, dass Heidemarie nicht in Schweden ist. Das hätte seine Tochter ihm erzählt. Und die ist in Schweden mit diesem Sven, mit diesem Lügner. Und wo ist die Mutter von Sven, die seit einem halben Jahr verschwunden ist? Holger deckt bei diesen Nachbarn dann seine Tarnung auf. Er sagt, dass er gar kein Freund von Sven ist, sondern der Vater von Svens Freundin. Dass er sich Sorgen um seine Tochter und Sorgen um Heidemarie macht. Gemeinsam kontaktieren sie die Polizei. Die Nachbarin warnt Holger ausdrücklich. Retten Sie Ihre Tochter, bevor es zu spät ist. Der Mann ist ein Gangster. Währenddessen sitzt Julia nichtsahnend in Schweden. Sie fährt mit ihrem Schlitten und ihren Huskies Wege durch den frischen Schnee. Sie trainiert die Hunde, sie zieht sie auf und weiß während dieser schönen Zeit nicht, was das für ein Mann ist, mit dem sie jede Nacht ihr Bett teilt. Er ist die einzige Person, abgesehen vom Goodbye Deutschland Kamerateam, der Zeit mit ihr verbringt. Freunde oder Familie, die hat sie hier im weitläufigen Norden ja nicht. Sie fährt höchstens mal in den nächstgelegenen Ort, um Lebensmittel einzukaufen. Oft sitzt sie aber auch einfach alleine im Wohnzimmer. Genau das tut sie auch gerade, als sie plötzlich einen Anruf von ihrem Vater bekommt. Bist du alleine? Fragt er. Julia guckt Sven, der ihr gegenüber sitzt, direkt in die Augen. Nein, antwortet sie dann. Holger wird hörbar panisch. Rette dich weit weg, Julia. Du bist in Lebensgefahr, drängt er. Er erklärt ihr, dass er auf dem Weg ist, um sie zu holen. Keine Sekunde hat er gezögert und sich direkt hinter Steuer gesetzt. Es ist eine Strecke von fast 2000 Kilometern. Er sagt, er würde versuchen, so schnell wie möglich bei ihr zu sein. Julia ist verdutzt. Sie versteht die ganze Aufruhr überhaupt nicht. Sie ist doch hier mit Sven. Warum sollte sie dann in Lebensgefahr sein? Und dann klickt es. Wie ein eiskalter Schauer läuft es ihr den Rücken hinunter. Nun beginnen die härtesten Stunden für Julia und Holger. Sie muss den Anschein wahren, dass alles in Ordnung ist. Sven darf nichts bemerken. Gleichzeitig muss sie so schnell wie möglich aus dem Haus raus. Und Holger, der muss fahren, was das Zeug hält. Heutzutage erzählt er, dass diese Zeit so schrecklich war. Es hat sich angefühlt, als würden die Stunden rückwärts laufen. Während der ganzen Autofahrt, es sind mehr als 20 Fahrstunden, zittert sein Körper. Ständig malt er sich aus, wie er zu spät ankommt und seine geliebte Tochter blutüberströmt und tot auffindet. Währenddessen versucht sich Julia unauffällig zu verhalten und in Sicherheit zu bringen. Sie weiß, dass Sven schnell misstrauisch wird. Er würde Fragen stellen, wenn sie das Auto nimmt. Wohin willst du? Warum willst du weg? Ich komme mit. Sie kann sich seine Fragen und die darauf folgende Diskussion nur zu gut ausmalen. Außerdem, wo soll sie hin? Hier gibt es kaum Menschen, keinen, der ihre Schreie hören würde. Doch dann ein Lichtblick, vielleicht die rettende Idee. Neulich noch hatten sie einen Handwerker im Haus, der sich um die Rohre gekümmert hat. Und dieser Handwerker arbeitet gerade im Haus der Nachbarn. Julia hat die Nummer noch und Holger ruft kurzerhand bei diesem Handwerker an und tüftelt mit ihm gemeinsam einen Plan aus. Julia gibt währenddessen vor, dass die Nachbarn sich wegen ihrer Hunde beschwert hätten und dass sie gleich mal rüberfahren würde, um das zu klären. Währenddessen steigt der Handwerker in sein Auto ein, um Julia entgegenzufahren. Sie zittert wie Espenlaub. Immer wieder dreht sie sich während der Fahrt um zu gucken, ob Sven misstrauisch geworden und ihr gefolgt ist. Nach quälenden Minuten ist der Handwerker in sich. Er fährt zu ihr ran. Julia steigt schnell in sein Auto, schlägt die Autotür fest hinter sich zu. Sie konnte nur einen ihrer Hunde mitnehmen, ihre geliebte Hündin Sura. Ohne die geht Julia nirgends hin. Das Auto setzt sich in Gang und die Freiheit scheint nah. Doch dann ein Aufleuchten im Rückspiegel. Julia wird schlecht. Sven ist tatsächlich misstrauisch geworden und rast in einem Affenzahn hinter den beiden her. Julia fleht den Handwerker an, schneller zu fahren. Doch Sven überholt sie und stellt sich ihnen mit quietschenden Reifen quer. Dann steigt er aus. Julia rutscht das Herz in den Magen. Was machen wir jetzt? Schreit sie den Handwerker an. Sven baut sich vor dem Auto auf und fixiert sie mit einem kalten, emotionslosen Blick. Er hebt den Finger und zeigt auf Julia. Ihr gefriert das Blut in den Adern. Sie hat das Gefühl, ein böses Omen zu verspüren. Der Handwerker tritt mit voller Wucht ins Gaspedal. Doch nicht vorwärts, sondern rückwärts. Ihre einzige Rettung ist jetzt der Nachbar. Denn der war früher Polizist und Julia weiß das. Und Sven weiß es auch. Niemals, so denkt Julia, würde er ihnen nun ins Haus eines Polizisten folgen. Und damit sollte sie recht behalten. Sobald sie auf das Grundstück des Nachbars fahren, bricht Sven die Verfolgung ab. Erleichtert und fix und alle zugleich findet Julia Unterschlupf bei ihren Nachbarn und verbringt dort eine Nacht. Aber schlafen kann sie nicht. Sven terrorisiert sie förmlich mit Anrufen und Nachrichten. Er spammt ihr Handy zu. Und Julia findet keine Ruhe. Er verlangt, dass sie zurückkommen soll. Er will, dass sie reden und befiehlt, dass sie mit ihren Spielchen aufhören soll. Sie habe alles zerstört und er droht ihr, dass er sich wegen ihr umbringen würde. Julia versucht, stark zu bleiben und die Nachrichten zu ignorieren. Und obwohl sie im Recht ist und nichts getan hat, außer sich selbst zu schützen, plagt sie ein schlechtes Gewissen. Außerdem macht sie sich große Sorgen um ihre Hunde. Werden sie gefüttert? Werden sie versorgt? Tut Sven ihnen etwas an? Julia malt sich die schrecklichsten Szenarien aus. Ihre Gedanken zerfressen sie förmlich. Kann es wirklich sein, dass sie sich so sehr in einem Menschen getäuscht hat? Hat ihr Vater wirklich recht? Und wenn ja, wie kann es sein, dass Sven sie so eiskalt angelogen hat? Hat er all seine Gefühle nur vorgetäuscht? Ist er in Wirklichkeit ein eiskalter Mörder? Mitten in der Nacht hält sie es nicht mehr aus. Sie packt ihr ständig blinkendes Handy und tippt wild auf dem Bildschirm ein. Sie schreibt Sven, dass er aus dem Haus raus soll, dass sie ihn nicht sehen will. Und dann, und ich konnte es nicht fassen, nimmt sie all ihren Mut zusammen und lässt sich mit ihrer Hündin zurück ins Haus fahren. Ich war schockiert. Wie kann sie sich wieder in so eine Gefahr bringen? Aber ich glaube, die Angst um die Hunde ist einfach zu groß. Sie schließt vorsichtig die Haustüre auf. Und zum Glück ist von Sven weit und breit nichts zu sehen. Sofort rennt sie zu ihren geliebten Hunden. Sie checkt, ob es den Vierbeinern gut geht und verbarrikadiert sich mit dem Rudel zusammen in ihrem Schlafzimmer. Die Hunde umringen sie, passen regelrecht auf. Aber beruhigen kann sich Julia nicht. Bei jedem Geräusch schreckt sie auf und befürchtet, Sven könnte zurück sein. Holger heizt währenddessen über die Autobahn. Irgendwann wird seine Strecke immer grüner. Bäume umringen die Straßen. Holger weiß, er nähert sich seinem Ziel. Als Julia das Auto ihres Vaters in der Einfahrt einbiegen sieht, weiß sie, dass jetzt alles gut wird. Papa ist da. Schnell kramt sie ihre Dokumente zusammen. Dabei stößt sie auf Briefe, die an Sven adressiert sind. Briefe, die sie zum ersten Mal sieht. Ihr Herz bricht. Es sind Vorladungen, die ihn auffordern, vor Gericht zu treten. Anklagen wegen schweren Betrugs. Aber sie hat jetzt keine Zeit, darüber nachzudenken. Sie packt ihre 7 wichtigsten Sachen und stürzt aus dem Haus. Dabei kann sie weder ihre Habseligkeiten noch ihre Hunde mitnehmen. Ihr Vater erzählt ihr nun alles. Alles, was er über Sven herausgefunden hat. Zum Beispiel spielt er ihr eine Memo von der Nachbarin ab, die über mehrere Ehen und sogar 4 Kinder von Sven berichtet. Sven hatte Julia ja erzählt, dass er nie eine richtige Beziehung hatte. Und auch Kinder seien ihm bislang nicht vergönnt gewesen. Das hat er übrigens auch beim Dreh von Goodbye Deutschland erzählt. Julia hat das Gefühl, jemand zieht ihr komplett den Boden unter den Füßen weg. Dann ruft sie Sven an und sagt, dass er nun zurück ins Haus kommen darf. Tatsächlich gibt es sogar eine Verabschiedung, einen letzten Kuss zwischen den beiden. Und auch hier mag das verwirrend klingen, aber ich will gar nicht darüber urteilen. Ihr müsst euch vorstellen, 24 Stunden zuvor war sie ja noch absolut glücklich mit ihrem Leben und ihrem Partner und alles schien perfekt zu sein. Vielleicht wollte sie bis da immer noch nicht so richtig dran glauben. Es müssen so viele Emotionen gleichzeitig gewesen sein. Holger beobachtet das Ganze und ist einfach froh, als er seine Tochter einpacken und nach Hause fahren kann. Die deutsche Polizei rät Julia zu einem kompletten Kontaktverbot zu Sven. Er ist wahrscheinlich gefährlich. Julia muss Abstand halten. Schnell wird Sven klar, dass sie nicht zurückkommen wird. Und das kann er nicht ertragen. Er fängt an, ihr zu drohen, sie zu manipulieren und weiter mit Nachrichten zu bombardieren. Er benutzt dabei auch die Hunde als Druckmittel. Diese Zeit ist für Julia und ihren Vater die absolute Hölle. Holger erinnert sich, als ich Julia aus Schweden geholt habe, habe ich ein kleines, gebrochenes Mädchen erlebt. Ihr ging es so schlecht, dass sie nicht wusste, was weiter mit ihr passieren soll. Herzberg, Donnerstag, der 26. April 2018. Als Ermittler auf dem Grundstück eintreffen und es durchsuchen, erwartet die Versammelten ein großer Schock. Im Pflanzenbeet findet man die einbetonierte Leiche von Heidemarie. Sie wurde zuvor mit mehreren Schlägen auf den Kopf und dem Brustkorb umgebracht. Der Täter hatte einen Schürhaken verwendet. Nach ihrem Sohn, nach Sven, wird nun international gesucht. Er ist höchstwahrscheinlich der Letzte, der seine Mutter lebendig gesehen hat. Sven ist aber nicht so leicht zu kriegen. Er ist untergetaucht. Keiner weiß, wo er ist. Julia steht unter Schock, als sie davon erfährt. Dass er das gewesen sein muss, das war mir klar, sagt sie später. Sie kann es nicht fassen, dass sie mit einem Mann zusammen war, der seine eigene Mutter getötet haben soll. Und wieder einmal trifft sie eine Erkenntnis, wie ein Schlag ins Gesicht. Sie denkt zurück an den Tag, an dem sie mit Sven im Elternhaus war. Sie erinnert sich an das viele Blut, an den Geruch in der Wohnung, den eingerollten Teppich, Svens bedrohliche Haltung. Sie kann das nicht auf sich sitzen lassen. Julia muss zurück ins Haus. Sie muss ihre Sachen und ihre Hunde holen. Außerdem will sie Sven finden. Und ich war wieder schockiert, als ich davon erfahren habe, aber Julia entscheidet sich dazu, nochmal in die Gefahrenzone zu fahren. Sie fährt zurück nach Lappland, zurück zu ihren Hunden, zurück zu Sven. Am 17. Mai 2018 bricht das Vater-Tochter-Duo gemeinsam nach Schweden auf. Holger lässt Julia nicht mehr alleine. An der Stelle ganz kurz Props an Holger. Er ist wirklich der Vater des Jahres. Die deutsche Polizei verwanzt das Auto der beiden, um durchgehend GPS-Signale empfangen zu können. Ab Schweden sollen dann die schwedischen Behörden die Führung übernehmen. Die deutsche Polizei kann auf schwedischem Boden ja nicht viel machen. Die haben da keine Befugnis zu agieren. Und deswegen sollen eben die schwedischen Kollegen ab der Landesgrenze übernehmen. Gemeinsam soll man dann zu Svens Haus fahren und ihn festnehmen. Aber alles kommt anders als geplant. Die schwedische Polizei springt kurzfristig ab. Sie müssen ihre Kräfte anderweitig einsetzen und können Julia und Holger doch nicht begleiten. Die beiden sind aber viel zu fixiert auf ihrem Plan. Sie sind zu weit gefahren. Der Schmerz und die Angst, alles ist zu groß, zu schwer zu ertragen, um jetzt abzubrechen. Julia muss wissen, wie es ihren Hunden geht. Und deswegen fahren sie weiter, ohne die Polizei. Sie kommen an dem Haus an, an dem Ort, vor dem Julia einige Wochen zuvor noch geflohen ist. Das Haus sieht verlassen aus. Nur ein umgekippter Baum liegt in der Einfahrt, als hätte jemand damit den Eingang absichtlich verbarrikadieren wollen. Plötzlich überkommt Julia ein Gefühl. Sie spürt, Sven ist in der Nähe. Und sie glaubt auch zu wissen, wo er sich aufhält. Und so steigt sie wieder ins Auto. Holger fährt los. Auf dem Weg rufen sie die Polizei an. Die Beamten warnen sofort. Hört auf, nach Sven zu suchen. Wartet auf uns. Doch das Duo fährt immer tiefer in den Wald hinein. Julia kennt die Fährten ums Haus herum. Sie kennt die Wege und die Verstecke, die Sven gerne mag. Wetten, er ist gleich da, sagt sie zu ihrem Vater gewandt. Ich bin mir sicher, dass wir ihn gleich sehen werden. Und tatsächlich. Kurz darauf erspähen sie Svens Range Rover, zwischen den Bäumen geparkt. Julia bleibt das Herz fast stehen. Sven bemerkt sie. Er startet das Auto und rast einfach an ihnen vorbei. Die schwedische Polizei sendet sofort weitere Polizisten, Hunde und Helikopter aus. Währenddessen fahren Julia und Holger mit einem SWAT-Team zum Haus, die sind mittlerweile angekommen, und betreten es unter Polizeischutz. Julias Befürchtungen und das ungute Gefühl bewahrheiten sich. Sven hat all ihre Sachen zusammengesucht und verbrannt. absolut alles. Von kleinen Habseligkeiten wie Fotos und Briefen bis hin zu Julias Masterarbeit und wichtigen Andenken, Erbstücken. Alles hat Sven herausgetragen und verbrannt. Und noch was fehlt, Julias Hunde. Wo sie genau sind, das weiß Julia nicht. Es heißt, sie wären jetzt bei anderen. Mit erneut gebrochenem Herzen kehrt sie mit ihrem Vater zurück nach Deutschland. Mai 2018. Sven wird verhaftet. Man packt ihn an der Grenze. Kurz darauf findet er sich in einem Gerichtssaal in Göttingen wieder. Die grünen Weiten Schwedens wurden gegen kahle Gefängniswände eingetauscht. Die Forderung der Anklage ist eine lebenslange Haftstrafe für den Mord an seiner Mutter. Sein Motiv? Habgier. Sven schweigt den ganzen Prozess über und lässt immer wieder seine Anwälte für sich sprechen. Nur eine Sache beteuert er. Er sei unschuldig. Außerdem weigert er sich, sich einem psychologischen Gutachten zu unterziehen. Aber die Gerichtsmediziner sind sich trotzdem einig. Sven ist wahrscheinlich ein Psychopath. Während der Prozess läuft, wird Julia klar, wie sehr sie manipuliert worden ist und wie kalkuliert Svens Vorgehen war. Im Prozess stellt sich nämlich heraus, dass er eine bestimmte Masche hatte. Sven, der mal ein Jurastudium begonnen hatte, was er aber schnell abgebrochen hat, verlässt sich gut und gerne auf das Geld anderer. Um sich sein Leben zu finanzieren, datet er Frauen und nimmt sie dann langsam aus, bis in den kompletten Ruin. Oft sind es erst kleine Beträge, Zahlungen, die nicht auffallen. Sven testet seine Grenzen. Außerdem genießt er die finanzielle Unterstützung seiner Eltern. Wahrscheinlich war Geld auch das Motiv für den grausamen Mord an seiner Mutter. Denn ja, Sven hat seine Mutter getötet. Die wollte irgendwann nicht mehr zahlen. Immerhin ist Sven alt genug. Langsam muss er mal auf eigenen Beinen stehen. Daraufhin ließ Sven im September seinen Vater ins Heim stecken. Er war sich sicher, dass er seine Mutter alleine schneller umstimmen und manipulieren könne. Sein Vater musste also aus dem Weg geräumt werden. Anders als Sven es sich erhofft hat, so wird's vermutet, hat Heidemarie aber ihren Entschluss endgültig getroffen. Sven bekommt kein Geld mehr von ihr. Es heißt, er habe sie finanziell so ausgenutzt, dass sie jeden Monat in der Ungewissheit lebte, ob sie ihren Strom bezahlen kann oder nicht. Als er erfährt, dass sie nicht mehr zahlt, soll er seine Mutter kaltblütig getötet und dann einbetoniert haben. Sven aber streitet diese Geschehnisse ab. Immer wieder hat er neue Versionen der Ereignisse. Mal beschuldigt er dabei seinen alten Vater, ein anderes Mal soll Julia involviert gewesen sein. Das glaubt man ihm aber nicht. Sven wird des Totschlages schuldig gesprochen und zu 13 Jahren Haft verurteilt. Bis heute besteht er auf seine Unschuld und versucht weiterhin seinem Vater alles in die Schuhe zu schieben. Es dauert fast 5 Jahre, bis Julia sich von all dem erholt. Sie stellt sich den Geschehnissen. Sie gibt nicht auf und setzt alles daran, ihr Trauma zu verarbeiten. 3 Jahre lang geht sie zur Therapie. Sie zieht zunächst zu ihrem Vater und ihrer Stiefmutter zurück. Sie wird von ihnen bestärkt und unterstützt. Auch ihre 2 Hunde, Sura, ihr Herzenshund, und ein Rüde sind bei ihr und geben ihr einen Lebenssinn. Für sie kämpft sie und gewinnt. Mittlerweile bezeichnet sich Julia als Überlebende und nicht mehr als Opfer von Sven. Sie bleibt ihrem Lieblingsland Schweden übrigens treu. Und siehe da, genau dort trifft sie bei einem ihrer Besuche jemanden, der sie wieder zum Strahlen bringt. Sie verliebt sich. Mein Herz, es schlägt wieder. Ich danke dir, schreibt Julia auf Instagram. Sven versucht wohl immer wieder Kontakt zu Julia aufzunehmen, aber seine manipulativen Taktiken funktionieren nicht mehr. Irgendwann wird er wohl wieder freikommen. Angst habe ich aber nicht, sagt Julia. Solange man sich ihm entgegenstellt und ihm zeigt, dass man stärker ist als er, kann einem direkt nichts passieren. Trotzdem handelt sie vorsichtig und plant immer 3 Schritte im Voraus. Julia hält ihren genauen Wohnort weiterhin geheim, gibt lediglich preis, dass sie in Schleswig-Holstein lebt und dass sie glücklich ist. In der Zukunft will sie wieder nach Schweden ziehen. Und das wünsche ich ihr von ganzem Herzen. Euch wünsche ich nun einen schönen Abend und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen oder wieder hören. Tschüss!